Wir treten in diese Passionswoche ein heute mit diesem Gottesdienst. Das ist uns sehr wichtig, dass wir das begreifen. Es gibt um uns her Christen, die aus der Bibel allerhand Antiquitäten ausgraben und die für sehr wichtig ansehen. Für uns ist das Wichtigste, dass die Liebe Gottes in dem Opfertod Jesu sichtbar wurde. Es gibt nichts, was sie in ihrer Todesstunde trösten und gewiss machen kann, als dass Jesus Christus starb für mich. Wir wollen dieses Lied singen, 717. Und nach diesem Lied wollen wir anschließend, heute ausnahmsweise einmal, zuerst den Jugendchor hören, bevor wir dann beten. 717, Jesus Christus starb für mich, in diesem Liedheft. Jesus ist darum für alle gestorben, auf dass die, die leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das wollen wir tun und miteinander beten. Herr, wir können dir nur danken und deinen Namen loben über dem Wunder unseres Lebens. Du hast uns bis heute erhalten. Wir sehen deine Kraft und Größe auch in der Schönheit dieses Frühlingsmorgens, in dem Leuchten der Sonne, der aufbrechenden Schöpfung. Und doch ist das größte Wunder deine Liebe. Wir können sie nur erkennen, wie du deinen Sohn dahingibst, damit wir nicht versinken in der Gottferne. Du willst uns heute zu dir ziehen. Jetzt gib doch, dass wir nicht leere Worte machen, sondern dass wir alle auf dich blicken, dass du uns ganz groß wirst. Wir wollen auch vor dir und in deiner Gegenwart offen sagen, wie wir uns an dir versündigt haben, wie so viele Dinge unseres Lebens vor dir verkehrt, falsch und ungehorsam sind. Und wir brauchen deine Reinigung, deine Heiligung, deine Sühne. Und wir danken dir, dass du uns ganz frei machst von allen Bindungen des Bösen und dass wir dir neu dienen dürfen. Und wir wollen in der Stille jetzt mit dir weiterreden. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Und nun singen wir miteinander 93 dieses Lied, das von Fritz von Bodelschwing, dem Sohn, stammt, Pastor Fritz Mais genannt, in Bethel. Als Hitler damals bei der Machtergreifung auch in der ganzen Gesellschaft überall die Durchsetzung des Führerprinzips verlangt hat, haben sich die Kirchen auf Fritz von Bodelschwing einstimmig geeinigt, ihn als Reichsbischof aller evangelischen Christen anzuerkennen. Das hat Hitler nicht gefallen und er hat dann in 30 Tagen Maßnahmen ergriffen durch den preußischen Kirchenminister Kerl damals, um Bodelschwing abzusetzen und an dessen Stelle einen trinkfesten Wehrmachtspfarrer als Reichsbischof einzusetzen. Und das ist die ganze Zeit des schweren Kirchenkampfs gewesen, in dem dieses Lied entstanden ist. Wir wollen es auch im Gedenken an dieses mutige Bekenntnis von Fritz von Bodelschwing singen. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. 93. Jetzt bitte ich die Konfirmanden des Jahres 2001 hier vorzutreten, sitzen verstreut. So ist prima. Das drängt sich jetzt etwas zusammen, weil wir, ihr dürft mich angucken, dürft nachher auch noch rüber gucken, aber im Moment bin ich das Wichtigste. So, ich habe euch noch was zu sagen, bevor ich euch eine Bibel in die Hand drücke. Es hat sich jetzt etwas zusammengedrängt. Wir haben noch einige Konfirmandenstunden, obwohl ich euch nicht mehr konfirmieren werde, weil wir im Sommer eine größere Pause haben, bis dann der Unterricht weitergeht. Ich habe mich gefreut an euch und ich möchte euch bloß etwas dazu sagen, wenn ich euch die Bibel in die Hand gebe. Da drüben in der Wächterstraße, da hat man Gasleitungsanschlüsse gegraben. Presslufthammer mit Bagger hat man aufgegraben und da ist passiert, was so oft passiert, dass irgendeiner so ein Starkstromkabel gepackt hat mit seinem Bagger und das auseinandergerissen hat. Wir haben das drüben in unserem Bürogebäude erst gemerkt, wie wir da ein paar Tage vom Strom abgeschnitten waren. Und wenn man das so denkt, so ein Kabel, das liegt im Boden drin, Irgend so einer, der da geschafft hat, der war vielleicht nicht ganz bei der Sache, der dachte, das ist ja bloß so ein Kabel, ein bisschen Metall. Aber wenn da Strom drin ist, was da auf einmal geschehen kann, kein Computer läuft mehr, kein Wasserkocher, keine Maschine, keine Heizung, alles abgehängt. Wenn wir euch eine Bibel in die Hand geben, könnt ihr durchblättern und sagen, Mensch, eine Bibel, was ist das? Das Tolle am Wort Gottes ist, dass da Gott in diesem Wort redet. Und wenn Gott zu euch redet, dann ist plötzlich Kraft und Leben drin. Ich wünsche euch, dass ihr das erfahrt bei eurem Bibellesen. Es liegt an euch, ob ihr entdeckt, da ist Strom drin. Und das ist das Wichtigste und Größte, was es überhaupt gibt, wenn man so eine Bibel denkt, die ist uralt. 2000 Jahre, weite Teile der Bibel noch länger, 3000 Jahre, das gibt es überhaupt nicht. Und da sitzen lauter Leute, jetzt guckt ihr mal rüber, die alle bezeugen und sagen, uns ist das Bibelwort zum wichtigsten Wort geworden im Leben. Wichtiger als eine Zeitung, die ist am nächsten Tag schon veraltet. Wichtiger als viele Bücher. Hier in unserer Kirche hat einmal ein berühmter Schriftsteller des 20. Jahrhunderts gepredigt, Briefmarkensammler. Die kennen ihn sogar von der Sonderbriefmarke. Und er hat damals zur Bibel, zum Wort Gottes uns einen Satz gesagt, das kann ich nie vergessen. Ein Christ ist mündig mit der Bibel in der Hand. Mit der Bibel in der Hand, da könnt ihr alles urteilen. Da könnt ihr eures Glaubens gewiss werden. Und jetzt wünsche ich euch, dass ihr eine reiche Konfirmandenzeit habt, auch im Unterricht, aber vor allem, dass ihr täglich in eurer Bibel lest und entdeckt, da ist Kraftstrom drin. Und das gibt unserem Leben erst die richtige Stärkung und Erquickung. Und so wünschen wir euch einen gesegneten Gebrauch mit dieser Bibel. Moritz Schreiber. Maximilian Füllm. Daniel Picard. Mein Französisch ist doch noch zu schlecht. Leonard Pollack. Nikolaus Kilsch. Cornelius Müller. Anne-Rose Heidegger, Adriana König, Johannes Reppich, Tobias Mast, da fehlt noch ein S drin, das ist ja furchtbar. Wie kann sowas passieren? Ich habe ein S vergessen, pass auf, das wischt noch. Bei der Bibel wird nicht ein Häkchen hinfallen. Das ist noch wichtiger als bei unserem Namen. Simon Schiele. Katharina Lenzen. Benedikt Weiß. Cornelia Bräutigam. So, jetzt dürft ihr hinsitzen und wir singen miteinander. Eines wünsche ich mir vor allem anderen. 546, die Verse 1 bis 4. Das Lied ist vom Geisburger Vikar Albert Knapp gedichtet worden, der drüben am Hauptweg im Fangelsbachfriedhof beerdigt ist. Er war ein Freund der Literatur und hat seinen sterbenskranken Studienkollegen Ludwig Hofacker besucht und brachte ihm ein neues Büchlein von einem zeitgenössischen Literaten mit. Und Hofacker sagte in der ganzen Todesangst, in der er selber lebte, du, der kann uns nicht helfen und uns von unserer Sünde befreien. Das hat ungeheuer auf den Studienfreund Albert Knapp gewirkt, der auf einmal merkte, dass er nur Stroh predigte. Und dort in Geisburg dann entdeckte, alles, was nicht auf das Kreuz Jesu hinzielt. Das ist der Mittelpunkt des Evangeliums, das ist der Glaube, auf dem wirklich Gewissheit ruht. Das hat ihn dann verändert und er hat dieses Lied dort gedichtet. Jetzt lesen wir für heute Johannes 12. Johannes 12, vorangegangen war der Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag, die Salbung in Bethanien, das steht auch im Kapitel 12. Und jetzt sind wir bei Johannes 12, Vers 20 bis 26. Wir hatten ja eine Reihe bis heute aus dem Johannesevangelium, hauptsächlich die Worte, wo immer das kommt mit dem Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Verherrlicht heißt mit dem Lichtglanz Gottes umgeben. Sie kennen das bei der Erscheinung der Engel auf dem Hirtenfeld oder als der Jesaja im Tempel nur den Mantel Gottes sieht, die Herrlichkeit Gottes. Jetzt soll Jesus mit der Herrlichkeit Gottes umgeben werden. Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viele Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Also an den Worten der Bibel müssen Sie immer ein bisschen stehen bleiben. Was meint das? Sie sollen ihr Leben hassen. Nein, sollen sie freuen im Leben. Aber was meint Jesus? Was soll man denn hassen am Leben? Es muss Ich-Sucht. Das selber wollen. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Es war für die Begleiter Jesu schon schwer, dass Jesus so schlecht Reklame macht, dass Jesus so ein schlechter Geschäftsmann war. Er muss doch seine Sache besser herausbringen. Es gab einen riesen Auflauf, als Jesus den Lazarus von den Toten auferweckt hat. Das hat alle elektrisiert. Und haben sie gesagt, sowas, das brauchen wir. Sie sollen wissen, dass alle Welt aufgeregt ist, wenn sie Wunder hört. Darum werden eines Tages alle Leute auch einmal dem Antichristen nachlaufen. Wunder sind ein Zeichen, um Menschen zu verführen. Obwohl Gott in unserem Leben auch in seiner Güte viele Wunder geschenkt hat, hat Jesus in den entscheidenden Stunden auf Wunder verzichtet. Das wissen Sie. Sie haben das oft gehört aus der Leidensgeschichte, wie die Spötter, die da ums Kreuz herum standen und lästerten, sagten, steig herunter vom Kreuz, dann glauben wir dir. Mach jetzt mal ein tolles Wunder, das alles sprachlos macht, dann sind wir überzeugt. Das redet man sich ein im Unglauben. Wenn Jesus uns ein Wunder geben würde, so ein ganz großes Wunder, so eine riesen Himmelserscheinung oder irgendetwas, dann würden wir vielleicht glauben. Nein, Jesus kennt uns viel besser. Und er hat uns nur ein Zeichen gegeben. Er nennt es mal das Zeichen des Jona, der 3 Tage im Fischbauch war. Das Sterben Jesu sei das Zeichen, an dem man allein gläubig wird. Wenn man über das Sterben Jesu nachdenkt, dann kann man zum gewissen und fröhlichen Glauben kommen. Und jetzt waren plötzlich viele Menschen Jesus nachgelaufen. Das hat sogar die Führung in Jerusalem in große Unruhe versetzt. Sie sagen, alle Welt läuft ihm nach. Steht in den Versen vorher da. Jesus umzubringen und haben gesagt, dann am besten gleich auch den Lazarus, dann haben wir Frieden. Und mitten in dieser aufregenden Situation kommen Griechen zu Jesus. Was sind das für Griechen? Es sind Festungen. Also gehörten sie wohl irgendwie zur jüdischen Gemeinde. Wahrscheinlich waren es Leute, die aus dem großen griechischen Kulturkreis stammten und mit teilnehmen wollten am Gottesdienst Israels. Wir lesen immer wieder im Neuen Testament von solchen Griechen. Teilweise waren es Juden, die die Bibel in Griechisch lasen. Teilweise waren es griechische Bürger, die zum Judentum übertreten wollten. So wie dieser Mann aus Äthiopien, der da dann auf der Straße bei Gaza zum Glauben kam, der auch nach Jerusalem als Festpilger gezogen war. Die hatten eine Sehnsucht, eine große Sehnsucht. Es ist was Wunderbares, wenn Menschen in ihrem Leben suchen nach der Wahrheit. Ich bin in ein Gymnasium gegangen, wo man als höchstes Kulturziel das Griechentum, den Hellenismus kannte, im humanistischen Gymnasium. Und ich weiß, was das ist, was die Philosophie von Sokrates und Plato ist und die Kunst der Griechen und die Wissenschaft. Und wer der Aristoteles war und der Diogenes und was das alles für wunderbare Leute waren. Aber da waren Griechen damals, die sagten, aber das löst nicht die Traurigkeit meines Lebens. Was ist denn die Traurigkeit meines Lebens? Jetzt können Sie es am besten beantworten. Wo liegen die Traurigkeiten, die uns die Philosophen nicht lösen können? Die schweren Rätsel ihrer Lebensführung. Krankheit und Sterben, Einsamkeit, Schuld und Versäumnis. Also die Griechen waren unerreicht, wenn es darum geht, menschliche Gaben zu entfalten, im Wissen, im Können, in allem. Das ist ein Höhepunkt. Ich kann schon sagen, meine Lehrer hatten recht an unserer Schule. Das ist bis heute nicht mehr erreicht worden. Das Griechentum war in vielem vorbildlich für uns heute. In der Renaissance hat man das Schöne vom Griechentum einfach bloß kopiert als Baukunst für unsere Zeit. Aber diese Griechen haben tiefer gefragt und gesagt, irgendwo muss doch in meinem Leben ein Sinn sein. Darum sind sie auf die Schriften des Alten Bundes gestoßen. Sie haben gelesen von Abraham und Mose und sie waren gepackt. Und jetzt sind sie nach Jerusalem gewandert und standen an diesem Riesentempel. Sie haben mitgefeiert mit den vielen Zehntausenden und die herrlichen Lieder gesungen. Sie haben die Opfer gesehen und sie waren unbefriedigt. Und jetzt kommen sie zu Jesus. Das war doch die Chance. Ich denke, bei den Jüngern hat das Herz so geschlagen. Es ist ja merkwürdig, warum sie nicht gleich zu Jesus kamen, warum sie sich zuerst untereinander unterhalten haben. Wahrscheinlich haben sie gesagt, zack, jetzt geht's los. Jetzt Israel hat das Evangelium Jesu von sich gestoßen. Jetzt kommt die Weltmission. Jetzt wird Jesus über diese Griechen seine Macht entfalten. Und als dann Jesus auch noch sagt, die Stunde ist jetzt da, wo die Herrlichkeit Jesu aufleuchtet. Stellen Sie mal vor, Jesus als der ewige Sohn Gottes, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der einzig Reine, der Große, der zur rechten Hand des Vaters sitzt, er wird seine Herrlichkeit jetzt sichtbar machen für alle Zweifler und Spötter Das muss doch groß sein. Und dann sagt Jesus nur, meine Herrlichkeit werde ich darin zeigen, dass ihr alle seht, dass ich ein Weizenkorn bin, das in die Erde fällt und er stirbt. Da hat Jesus drauf verzichtet und er tut das bis in unsere Tage hinein, uns irgendwelche äußeren Stützen für den Glauben zu geben. Wir wollten immer gern das Reißerisch herausbringen oder wir wollten gerne eine tolle Show machen oder irgendwie Leute haben, die uns mit ihrer imponierenden Größe Eindruck verschaffen können und uns helfen zum Glauben. Jesus hat alles keinen Wert. Prüf du mal eins. Er lebt das arme Leben. Jetzt muss ich Sie einfach bitten, mit mir hinauszugehen. Wir werden es am Karfreitag noch einmal tun, wo Jesus da hängt am Kreuz. Wie das ist, als sie ihm die Nägel da in die Hände getrieben haben. Wie der Körper gequält war von der großen Durst, vom großen Durst nach Wasser. Von den Spuren der Folter, die Wunden da. Jeder von uns stirbt würdiger und ehrenvoller als Jesus. Er war der allerverachtetste und unwerteste. Jesus hat uns ein Zeichen gegeben, dass er starb wie keiner sonst, so dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und das, was so schlimm war, die Schande und der Spott. Können Sie Schande ertragen? Ich habe mal neulich schon gesagt, das Schlimmste, was ein Mensch in dieser Welt ertragen muss, ist Schande, wenn die anderen über ihn spotten, über ihn lästern. Und wie hat man Jesus gehöhnt? Man hat sogar seine göttliche Kraft und Wundermacht verhöhnt. Wie hat man da am Kreuz sogar noch seine Taten, die er getan hat, verspottet und verlacht? Und Jesus sagt, das wird das Zeichen sein. Was Jesus auf sich nahm, ist unser Fleisch und Blut, was wir an Weihnachten besingen, wo Jesus in der Krippe liegt und unser Fleisch und Blut annimmt. Jesus geht den Weg eines ganz armen Menschen und zeigt uns das, was das Menschenleben ist. Wir haben immer noch so große Träume. Das hat das Griechentum auch gehabt, was der Mensch sei. Das Allergrößte ist ein Menschsein. Und Hofacker hat recht gehabt. Wahrscheinlich hat er es erst richtig kapiert. Er war in seinem Studium durch seine heftige Krankheit, durch die Todesnähe erst dahin geführt worden. Wie er gesagt hat, Albert, zu diesem Albert nach Mensch, wir sind doch sündige Menschen und vor Gott verlorene Leute. Jesus hat uns das vorgelebt, was das ist, wenn man bloß ein Mensch ist mit den wenigen Jahren seines Lebens, die man zubringt mit allerhand Beschäftigungen, Diensten und Aufgaben und Pflichten. Aber Jesus hat das auf sich genommen, weil er sagt, durch mein Leiden und Sterben geschieht was ganz, ganz Großes. Dieses verachtete, sterbende Weizenkorn, wo die Frommen der Zeit ihren Kopf schütteln und spotten und lästern, das bringt unwahrscheinlich viel Frucht. Liebe Freunde, es sitzt mir im Blut. Ach, ich will so gern auch groß sein. Ich will wirken und leuchten. Ich habe in meinem Leben entdeckt, die große Stunde in meinem Leben war, wie Jesus mir meine Träume zerschlagen hat. Und ich auf einmal nichts konnte und versagte. Ich erzähle immer gern die Geschichte, wie ich in meiner ersten Gemeinde ganz stolz anfing. Ich wäre immer gern Jugendpfarrer geworden. Gott hat den Traum nie erfüllt. Und jetzt haben wir es hier in der Hofergemeinde. Ich freue mich an die vielen jungen Leuten. Das ist herrlich. Und ich mit allem Stolz bin ich rangegangen in der Jugendarbeit dort im Schwarzwald. Und der Abend kam, wo niemand kam. Das Programm war toll, mein Einsatz war toll. Und ich habe sterben gelernt. Und habe gemerkt, dass unser Herr uns Dinge aus der Hand schlägt. Was schlägt er Ihnen aus der Hand? Wir haben später an der gleichen Stelle Bezirksbibelstunden gehalten mit 200 Leuten. Aber was Gott geschenkt hat, war seine Frucht, nicht meine. Und ich habe entdeckt, gar nicht das, was ich tue oder mache, sondern in unserem Leben geht es darum, ob ich an Christus bleibe, ob er in mir wirken kann, ob seine Kraft mich treibt. Jetzt lesen Sie mal da im Neuen Testament, wie einst die Apostel durch diese griechische Welt zogen. Sie schämten sich nicht, überall nur das eine Thema zu predigen, Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und sie wussten und haben es in ihren Briefen geschrieben, dass da die Welt in ein Lachen ausbrach. Sag, was seid ihr denn für Leute? Ihr predigt uns eine verrückte Story von irgendeinem, der da starb. Das ist euer großer Triumph. Das ist doch ein Blödsinn, eine Torheit. Und den Juden war es ein Ärgernis. Was sollen wir denn anfangen mit einem gestorbenen Jesus? Und er sagt, und wir haben es in unserem Leben erfahren, dass dieser sterbende Christus uns zur Erlösung, zur Heiligung, zur Weisheit geworden ist. Wenn wir uns rühmen wollen, dann rühmen wir uns dieses Jesus, der gestorben ist, den sie ins Grab gelegt haben, aber der uns eine Versöhnung geschaffen hat. Und durch Jesus kommen die großen Kräfte des neuen Lebens in unseren sterblichen Leib. Mir fällt auf, wie die im Neuen Testament, diese Zeugen, gar nie das verheimlicht haben, ihre körperliche Schwäche. Sie haben nicht einmal verheimlicht, dass sie noch viel Böses an sich trugen und ihr Herz manchmal sehr dunkle und unheimliche Gedanken hatten. Aber sie sagten, wir gehören diesem Jesus, der für uns gestorben ist. Und seine Kraft wirkt jetzt in uns, die treibt etwas. Und wir wollen immer neu seine Auferstehungskraft in unserem sterblichen Leib erfahren. Darum hat Jesus damals diesen Griechen gesagt und seinen Jüngern eingeschärft, das Größte, was ihr an Jesus rühmen könnt, ist sein Leiden und Sterben. Ich habe oft den Eindruck, dass wir Christen immer ein bisschen groß auftrumpfen. Manche, die nehmen so ein bisschen das Wort voll, Sie kennen es aus dem Hausbibelkreis, die machen so, dass sie besser wären als andere. Ich habe manchmal den Eindruck, Christen sind oft in ihren Taten schlechter als die Nichtchristen. Nehmt doch den Mund nicht so voll. Ob wir treuer sind und ob wir besser sind und ob die Gemeinde einen Glanz abgibt. Ich habe nie Eindruck gehabt, dass wir einen Glanz abgeben, diese gottlose Welt. Was wir verkünden, ist, dass Christus unserem Weizenkorn leben. Wir sind so wie ein Weizenkorn, sterbendes Leben. Was sind wir in unserer irdischen Existenz? Was können wir schon machen? Er macht uns Mut zum Absterben. Was macht ein Weizenkorn, wenn es in die Erde fällt? Es wächst nach unten und bildet Wurzeln. Und dann auf einmal sprost es heraus. Ach, wenn doch das geschehen würde bei uns, dass wir sagen, das hat uns Jesus gezeigt. Es ist gar nicht schlimm, wo wir am Äußeren absterben müssen. Es hat Gott durch die Jahrhunderte immer wieder deutlich gemacht, dass seine Gemeinde nicht da gelebt hat, wo die großen Bischofspaläste standen, wo die Kirche Politik machte auf Konzilien, wo das Geld der Kirchen war und der Christen. Wo denn? Wo war es denn? Wo schwache Menschen Jesus über alles liebten. Und dann sehen wir sie auf einmal, diese treuen Diener, die ihr Leben nicht liebten. Das meint ja Jesus mit Hassen. Doch, die haben ihr Leben geliebt, aber nichts mehr für sich. Da war diese egoistische Sehnsucht weg. Die sagen, Herr, nichts mehr ich, alles bloß noch du. Ich möchte auch dir leben mit dem, was ich noch bin. Ich möchte mein Leben dir darbringen. Ich will dir dienen, ob sie Kranke gepflegt haben, ob sie hinausgezogen sind, zu Menschen das herrliche Evangelium weiterzusagen oder ob sie in ihrem Umkreis Zeugen Jesu waren. In allem, was ich tue, ich will dir, Jesus, dienen. Und geschieht auf einmal das Große, das aus diesem Leben Frucht geschah, Frucht, die nur Jesus wirken kann. Der auferstandene Herr, der ewige Gottessohn, arme Christenheit, wenn man das Kreuz Jesu nicht mehr in den Mittelpunkt stellt. Und großes Leben, wo man das entdeckt. Vor Jahren habe ich hier mal in Stuttgart den Charles Colson getroffen, der einer dieser großen Berater im Weißen Haus in Washington war und der dann in diese dunkle Politiker-Korruptionsaffäre Watergate hineingerissen wurde und der dann im Zuchthaus saß. Und der sagt, das war für mich die Wende. Wir waren wie im Rausch der Macht, Ansehen von Menschen. Neulich war einer beim Prayer Breakfast in Washington, hat er gesagt, draußen saß einer, ganz schlicht, war Charles Colson. Der wollte nichts mehr aus seinem Leben machen. Wissen Sie, was sein Beruf geworden ist? Er ist Seelsorger in den Gefängnissen der Welt geworden. Ich möchte auch Jesus dienen. Und er sagt, mein Leben ist so reich geworden, wie Jesus mir es aus der Hand geschlagen hat, mein Selbstruhm, mein Leben, das ich mir bauen wollte. Oder wir denken an diese Frau, Hausgehilfin in England. Sie war nicht so richtig intelligent, sie konnte nicht die richtigen Schulabschluss schaffen, aber sie hatte sich in den Kopf gesetzt, nach China zu gehen und Missionarin zu werden. Ein Film ist drüber gedreht worden, eine unbegabte Frau der Herberge zur sechsten Glückseligkeit. Und das war schon so tückisch, damals war Krieg und die ist mitten durch die Kriegszone durch, ja, eigentlich erschütternd, wie die Frau das gemacht hat. Und dort in China, ganz auf sich gestellt, hat sie schließlich so eine Herberge für so Wanderer gemacht. Sie konnte ja mit ihrer Intelligenz gar nicht richtig Chinesisch lernen. Und dort, wo diese durchziehenden Wanderer mit ihren Mauleseln eingekehrt sind, dort hat sie die Liebe Jesu weitergegeben und wurde zum Schluss diese unbegabte Frau, eine Mutter unendlich vieler Kinder in China, ja sogar eine Frau, die durch ihren Film und durch dieses Buch, das ein Bestseller war, vielen Menschen als Vorbild. Nein, das war nicht die Frau, sondern Weizenkorn, das stirbt und in die Erde fällt und viel Frucht bringt, weil Christus dieses Wunder macht, das Wunder, das am Sterben Jesus sich ereignet, den sie ins Grab legten und der auferstanden ist. Jetzt wollen wir unserem Leben, was doch bloß ein vermoderndes Samenkorn ist. Wir wollen immer Großes abgewinnen. Und darum ist es so wichtig, dass uns die Menschen ehren und loben und uns mit dem richtigen Respekt begegnen. Und Jesus, der von der Herrlichkeit des Vaters kam, der unser Fleisch und Blut annahm, der kann die Schande ertragen. Das ist alles nicht schlimm. Du brauchst das eine gewinnen, dass meine Kraft sich in deiner Schwachheit vollendet. Das Größte des Lebens ist nicht, dass wir uns verwirklichen mit unseren Gedanken. Nicht das ist wichtig, wie wir zum Siege kommen, sondern ob wir diesem gekreuzigten Jesus dienen. So wie wir sind. Wenn er nur aus unserem Leben etwas macht zu seinem Lob. Amen. Und nun singen wir vom Lied 87. Du großer Schmerzensmann, 87, den Vers 1, 3 und 4, 87. Thank you. und beten. Du, unser Herr und Heiland, wir danken dir, dass du das Elend unseres Lebens kennst und dass du unsere Krankheit und unsere Schmerzen getragen hast am Kreuz. Wir leiden oft an den Grenzen unseres irdischen Lebens. Aber dann wollen wir uns daran erinnern, dass du das alles getan hast, um über unserem sterblichen Leben diese große Wahrheit sichtbar zu machen. Wir gehören dir. Wir sind versöhnt mit Gott. Du hast die Tür aufgemacht zur Herrlichkeit. Und du willst uns auch hier in dieser Welt gebrauchen, dass deine Kraft in Schwachen mächtig wirken kann. Ach Herr, lass uns dieses Geheimnis deines Leidens und Sterbens immer besser verstehen. Bewahre uns vor Hochmut, vor alberner und törichter Einbildung, dass unter deinem Kreuz wir fortwährend auch unsere Grenzen sehen. Herr, bewahre uns vor Großmäuligkeit, vor falschen Sprüchen und Angeberei, wo doch das Einzige ist, wo wir uns rühmen können. Dein Leiden, dein Sterben, dass du uns nicht loslässt, dass du uns in deiner Liebe trägst. Und dann freuen wir uns, dass unser Leben, das du uns in dieser Welt noch schenkst, brauchbar wird, dass wir viel Frucht bringen dürfen. Herr, wirke du viel durch uns hindurch. Du siehst die Notleidenden, die Einsamen, die Verzagten. Gebrauche uns, gib uns die richtigen Worte in den Mund. Zeig uns, wie wir dienen können mit unseren Gaben. Wir beten auch heute für deine Gemeinde, wo sie ins Leiden geführt wird. Wir denken auch an die Kranken und an die Sterbenden, dass sie auf dich blicken und getröstet werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie bitte noch einen Augenblick stehen. Mir ist wichtig, dass Sie von dieser Passionswoche und diesen Bibeltagen wissen. Wir haben es nicht im Notizenzettel drin gehabt, deshalb weiß ich nicht, ob alle von Ihnen den Zettel haben. Vielleicht sind die Leute vom Begrüßungsdienst so nett und bieten diesen Bibelwochenzettel nochmal außen an beim Ausgehen, dass Sie dann mitnehmen. Wir sind so froh, dass von 3:45 bis 7:30 wir 3 Einheiten haben. Sie dürfen sich selber was zusammensetzen an Programm. Aber wichtig ist mir, dass diese Tage der Passionswoche für uns Tage werden, wo wir das Leiden und Sterben Jesu besser verstehen. Hinten liegen in den Auslagen auch die neuen Notizzettel an Ihren Plätzen, dass Sie die mitnehmen zur Übersicht. Hinten liegen auch auf dieser Ablage dieses Heft Idea. Da ist ein Auszug abgedruckt von einem Vortrag, den ich neulich hielt bei der Arbeitsgemeinschaft der Evangelikalen Mission, warum das Leiden ganz wichtig zum Christenleben gehört. Und da sind Dinge drin, die ich heute nicht ausführen könnte. Und es sind genügend Exemplare, das liegen hinten auch noch im Simson. Wer das Heft mitnehmen will, liegt hinten kostenlos zum Mitnehmen. Wir wollen unser Opfer heute geben für die Gemeinde Jesu, wo sie in der Verfolgung steht. Das sind zunächst die Länder des Islam, Indonesien, Nigeria, wo es in den letzten Jahren sehr heftige Übergriffe gegen Christen gab. Viele verbrannte Kirchen. Und dann auch Länder wie Nordkorea und Burma, wo Christen um ihres Bekenntnisses zu Jesus leiden müssen. Wir sind froh, dass wir über die Arbeit von Hilfe Brüder immer wieder diesen Christen dort, auch denen, die inhaftiert sind, helfen können, auch ihren Familien, da wo die Väter in Haft sind. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Ludwig Wenzel, 78 Jahre, Bäckermeister, Hohenheimer Straße 50a. Elfriede Gehring, 84 Jahre, Stitzenburgstraße 20. Helene Lohr, 91 Jahre, Sonnenbergstraße 54. Frau Lotte Wunderlich, 78 Jahre im Augustinum. Da möchte ich doch noch sagen, wie Sie uns in den vielen Jahren eine ganz große Stütze waren in der Gemeinde. Es ist eine Lücke, wie Sie Jesus dienen wollte mit Ihrem Leben und bis zu Ihrer schweren Herzerkrankung und Ihrer unheilbaren Krankheit, die ganz plötzlich auftrat, fröhlich und überall in unseren Versammlungen dabei war. Getauft wird im Anschluss an den zweiten Gottesdienst Matthias Adam Götz im Fuchsrhein 31. Und nun will Jesus, der Herr, mit ihnen gehen. Er will das wahrmachen. Wer mir dienen will, den wird mein Vater ehren. Was ist das, wenn sie nicht mehr Menschen dienen, sondern dem verachteten und gekreuzigten Jesus und der ewige Gott sie ehrt? Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.